Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Biathlon, Skispringen, Eisschnelllauf, die Wintersportarten sind mitten in ihrer Saison und die deutschen Athletinnen und Athleten kommen immer besser in Schwung. Aber es gibt auch Misstöne. Muss es wirklich sein, dass Kunstschnee durch halb Deutschland gefahren wird? Und wie soll der zerstrittene Eisschnelllaufverband das riesige Finanzloch stopfen, das sogar die Existenz des Verbands bedroht? Um diese Fragen wird es gleich gehen. Sie werden außerdem etwas über ihren Körper erfahren, genauer über ihre Kreuzbänder. Wussten Sie zum Beispiel, dass Kreuzbänder bei Frauen häufiger reißen als bei Männern? Ich wusste es vor meinem Gespräch mit dem Sportmediziner Erik Schäffner nicht, nach dem Gespräch schon. Und mit Kreuzbandrissen kennt sich leider auch die deutsche Handballnationalmannschaft aus. Gleich drei Spielmacher verzichten auf die laufende EM, weil sie sich die Kreuzbänder gerissen haben. Wie das Team sich trotzdem schlägt gegen Spanien im zweiten Gruppenspiel, hören Sie gleich. Es ist ein Klassiker im Handball, Deutschland gegen Spanien. 2016 haben die Deutschen im EM-Finale die Spanier besiegt. Heute ist es in Anführungszeichen nur das zweite Gruppenspiel. Aber das kann entscheidend sein für den weiteren Verlauf der EM. Denn Spanien und Deutschland werden fast sicher gemeinsam in die Hauptrunde einziehen, in der dann die Halbfinalisten bestimmt werden. Und die Punkte aus dem heutigen direkten Vergleich nehmen die Teams mit in diese Hauptrunde. Deutschland kann sich also in eine ideale Position für den Kampf ums Halbfinale bringen. Daniel Neuhaus, live in Trondheim. Spielen die Deutschen dementsprechend?
Ja, nur in sehr, sehr übersichtlichen Phasen dieser Partie, die jetzt eine Minute in der zweiten Halbzeit alt ist. Es steht 14:11 für die Spanier, die auch jetzt im Angriff sind. Nach vorne kommen über Canellas, ihren Halblinken, der festgemacht wird da. Bei 9 Meter an der gestrichelten Linie, zentral vor dem Tor. Festgemacht von Hendrik Pekeler, dem Abwehrchef. Dann kommt der Wurf doch und dann vorbei am linken Fuß von Andy Wolf, der Keeper ohne Chance. Also sie müssen sich steigern, haben eine phasenweise doch sehr schwache erste Halbzeit hinter sich.
Woran liegt es denn? Liegt es denn tatsächlich daran, dass die Spielmacher also fehlen, dass die Deutschen im Angriff nicht eingespielt sind, oder woran hakt es?
Ja, das kann man schon so sagen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Da ist eben dann ein Paul Drucks, der nicht hundertprozentig zu Hause ist auf dieser Partie, auf dieser Position der Berliner, der wie viele andere im Rückraum aber auch viel zu viele leichte Ballverluste sich geleistet hat. Und inzwischen spielt der Leipziger Philipp Weber dort, macht das etwas besser, die deutsche Mannschaft deshalb auch besser im Spiel. Aber das ist schon ein großer Nachteil gewesen in dieser ersten Halbzeit. Die Fehler aus dem Rückraum, da wo eigentlich die Spielsteuerung stattfindet.
Und die Spanier ihrerseits, was machen die richtig?
Sie lauern auf die deutschen Fehler. Das ist das, was sie können in Perfektion. Sie haben eine der besten Abwehrreihen der Welt. Und ihr Spiel ist darauf ausgerichtet, genau diese Ballverluste zu provozieren, die Rückraumspieler des Gegners zum Nachdenken in der Wurfbewegung zu bringen, die dann zaudern, die dann hadern und dann vielleicht eine Sekunde zu lange überlegen. Oder vielleicht ist es auch nur eine Zehntel, die dann dazu führt, dass der Ball eben beim Gegner landet.
Live aus Trondheim, ARD-Reporter Daniel Neuhaus. Wir schalten am Ende der Sendung nochmal nach Trondheim, dann, wenn das Spiel zu Ende ist. Im Moment die Deutschen mit 4 Toren zurück. 15:11 steht es da nach 32 Minuten. Jetzt zum Wintersport. Der Biathlon-Weltcup ist an diesem Wochenende in Thüringen zu Gast, in Oberhof. Und dieses Heimspiel scheint die Deutschen extra zu motivieren. In beiden Einzelwettbewerben hatte es bereits Podestplätze gegeben. Und bei den Staffeln ist heute noch einer dazugekommen. Thomas Kunz.
Zwei Strafrunden und 14 Nachlader. Normalerweise hätte die Laune bei der deutschen Männerstaffel schlecht sein müssen. Das war sie aber nicht, weil Arndt, Peiffer und Co. am Ende einen starken dritten Platz geholt hatten.
Ja, ich glaube, das Ergebnis stimmt. Wir sind jetzt natürlich trotzdem nicht komplett zufrieden mit unserem Schießen. Also das kann man nicht sein, aber man muss dazu sagen, dass es wahnsinnig schwer war. Ich denke, ein paar Nachlader weniger wären trotzdem drin gewesen. Aber das Ergebnis passt. Wir haben uns vorher das Podium vorgenommen. Und das haben wir mit dem dritten Platz auch erreicht, deswegen können wir doch im Großen und Ganzen zufrieden sein.
Obwohl vor dem letzten Schießen sogar noch der Sieg drin war, Norwegen nämlich musste in die Strafrunde, Benedikt Doll, Deutschlands Schlussläufer, kurz danach allerdings auch. Und so gewann Norwegen vor Frankreich.
Die deutschen Frauen erwischten zuvor einen Fehlstart, Vanessa Hinz musste in die Strafrunde, Janina Hettich, Maren Hammerschmidt und Dennis Herrmann aber holten Platz für Platz auf und mit einem starken letzten Schießen sorgte Schlussläuferin Dennis Herrmann für den versöhnlichen vierten Platz vor mehr als 22.000 Fans in Oberhof.
Thomas Kunze aus Oberhof. Dass die Wettkämpfe in Oberhof überhaupt stattfinden können, das ist nicht selbstverständlich. Denn wirklich winterlich ist es die vergangenen Tage nicht gewesen. Fast 10 Grad und Regen. Deswegen hat der Deutsche Skiverband sogar mit Lastwagen den Schnee aus Gelsenkirchen durchs Land gekarrt, der da für ein Biathlon-Event produziert wurde. Und das hat dem DSV in Zeiten des Klimawandels natürlich viel Kritik eingebracht. Kritik, auf die die Verantwortlichen reagiert haben. Philipp Weißkirch hat die Stimme.
Da muss etwas raus aus Marc Kirchner. Im Bundestrainer der deutschen Biathleten brodelt es ein wenig. Also holt er einmal Luft und sagt etwas zum Weltcup hier in Oberhof und zur WM in 3 Jahren.
Wenn man Weltmeisterschaften ausrichten möchte und wenn man hier Veranstaltungen haben will, auch für die Zukunft, in Regionen, wo es, ich sag mal, eher dünn im Schnee ist, aktuell ist es ja nicht nur hier so, sondern in fast ganz Mitteleuropa, dann diese Klimathematik in den Vordergrund zu schieben. Also wenn wir das machen, dann müssen wir uns sagen, okay, dann machen wir komplett zu.
Und Kirchner fügt hinzu, selbst wenn in Oberhof 1 Meter Schnee läge, wäre die Veranstaltung nicht klimaneutral. Aber es liegt ja eh kein echter Schnee hier und deshalb musste viel Kunstschnee her für die Wettkämpfe im zuletzt zu milden und zu grünen Thüringer Wald. Der Kunstschnee kam aus 37 Kanonen und mit Lastwagen aus Gelsenkirchen-Schalke. Daran gab es viel Kritik angesichts des Klimawandels. Wenig nachvollziehbar, nicht nur für Kirchner, sondern für den gesamten deutschen Skiverband. DSV-Sprecher Stefan Schwarzbach verteidigt die Maßnahme, es brauche eben bei einem Weltcup Planungssicherheit.
Ich glaube, es ist sicherlich sinnvoll und zielführend gewesen, dass man den Schnee, den man jetzt in Schalke schon produziert hat, dass man den jetzt mit vergleichbar geringem Aufwand hierher gebracht hat, den nutzt und der letztendlich dann auch die Grundlage dafür bildet, dass man dann nach dem Weltcup wohlgemerkt, genauso wie es übrigens in Dresden der Fall ist, dann auch das nochmal nachhaltig nutzen kann für Nachwuchsrennen oder für Trainingseinheiten.
Dresden wurde gerade angesprochen. Am Elbufer sind aktuell die Weltcup-Langläufer von Bundestrainer Peter Schlickenrieder unterwegs. Er ist selber, wie er sagt, kein Fan von Wintersport-Events an Orten, wo selten Schnee fällt. Aber bei Dresden macht er eine Ausnahme. Denn auch hier werde der Kunstschnee nach dem Weltcup weiter genutzt.
Da ist natürlich das Ambiente hier, besser geht's nicht, wenn der Schnee plötzlich vor der Haustür liegt, man keine Verkehrsmittel nutzen muss, um zum Schnee zu kommen, sondern man kann eigentlich, geht über die Elbbrücke drüber, schnallt sich die Ski an und los geht's.
Eine gute, eine sinnvolle Lösung findet der DSV, der sich nach eigenen Angaben schon lange mit den Themen Wintersport und Nachhaltigkeit beschäftigt. Der Verband verweist auf seinen hauseigenen Umweltbeirat und die langjährige Zusammenarbeit mit Klimaforschern. Es geht eben um die Zukunft des Wintersports. Wie kriegt man das in Zeiten von Greta noch möglichst vernünftig hin? Biathlon-Bundestrainer Marc Kirchner geht sogar noch einen Schritt weiter und stellt die Grundsatzfrage.
Will man für die Region oder für Deutschland oder auch international weiter Sport betreiben und auch Wintersport betreiben oder will man es nicht? Und dann, wenn man das für sich irgendwo entschieden hat, dann kann man sich eine Strategie in die eine oder in die andere Richtung zurechtbauen. Und alles andere ist irgendwie ein Verwässern oder ein Gewäsch oder auf einen Zug, auf den man jetzt aufspringt und nicht die Realität im Auge behält.
Eine Aussage, die nicht jedem gefallen dürfte.
Das kann man wohl sagen. Der angesprochene Skilanglauf-Weltcup in Dresden hat trotz dieser Misstöne stattgefunden, auf einem weißen Band an der Elbpromenade. Für einen Podestplatz hat es für die Deutschen nicht gereicht. Andreas Hönig.
Die schnellste Deutsche in der Dresdner Loipe war Lokalmatadorin Nadine Herrmann. Zu mehr als Platz 5 in ihrem Viertelfinale reichte es trotzdem nicht. Entsprechend urteilte die 24-Jährige.
Ja, ganz zufrieden bin ich natürlich nicht, weil das war dieses Jahr echt mein Ziel, mich da Richtung Platz 2, 3 zu orientieren. Es war mal wieder mein erster Weltcup dieses Jahr hier. Die Saison verlief leider bisher noch nicht so wie gewollt. Dafür war das heute ein positives Ergebnis, aber nicht ganz zufriedenstellend.
Mit insgesamt 4 seiner Schützlinge unter den besten 30 sah Bundestrainer Peter Schlickenrieder eine ansprechende Leistung. Das junge Männerteam blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Kein einziger der 5 Athleten schaffte den Sprung in die K.O.-Läufe.
Es bleibt nach wie vor, denke ich, die große Baustelle, den Sprint in Deutschland im Männerbereich wieder hochfähig zu machen, aufzubauen.
Die Tagessiege holten sich Lucas Chanavar aus Frankreich und die Schwedin Lin Swan. Vorjahressieger und in Abwesenheit von Johannes Kläbo Topfavorit Federico Pellegrino schied nach einem Sturz bereits im Viertelfinale aus.
Andreas Hönig aus Dresden. In Val di Flemme hat sich hingegen etwas ereignet, das nicht nur Wintersportfans erfreut, sondern auch Freunde von Wortspielen. Denn sowohl bei der nordischen Kombination als auch beim Springen von der Normalschanze hat ein Geiger gewonnen. Vinzenz bei den Kombinierern, Karl bei den Springern. Peter Seeger.
Val di Flemme bleibt den deutschen Skispringern in guter Erinnerung. Beim besten Saisonergebnis platzieren sich gleich 4 Springer unter den ersten 10. Und der alles überragende Karl Geiger gewinnt nach 2 Topsprüngen vor dem Österreicher Stefan Kraft und dem polnischen Vierschanzenturniersieger David Kubacki. Auch die anderen deutschen Springer konnten voll überzeugen. Konstantin Schmid wird 5., Stefan Laie 6. und Pius Paschke 8. Mit seinem Erfolg übernimmt Karl Geiger auch die Führung im Gesamtweltcup. Der beste Skispringer in der Welt der nordischen Kombinierer ist eindeutig Jarl Magnus Rieber. In Val di Flemme ging der Norweger heute mit 22 Sekunden Vorsprung auf Manuel Feist auf die Strecke. Gar 52 Sekunden Rückstand hatte der 9. des Springens, Vinzenz Geiger. Doch zu Beginn der Schlussrunde war die Spitze des Feldes zusammengerückt und ein Sprint musste nach 10 Kilometern über Sieg und Platzierungen entscheiden. Und da zeigte Vinzenz Geiger seine ganze Klasse. Mit Bärenkräften sicherte er sich den Sieg vor Rieber und dessen Landsmann Jürgen Krabak. Knapp geschlagen landet Fabian Riesler auf Platz 4. Erik Frenzel wird Siebter und durch Manuel Feist und Johannes Rützek auf Platz 9 und 10 standen letztlich 5 Deutsche in den Top 10.
Auch die Frauen sind heute gesprungen im japanischen Sapporo. Die Besten dort, die Österreicherinnen. Martina Knief berichtet.
Es war eine Flugshow der Österreicherinnen in Sapporo und Marita Kramer strahlte am meisten. Mit 2 tollen Sprüngen sicherte sie sich den Sieg vor Maren Lundby aus Norwegen, der Führenden im Gesamtweltcup. 3 weitere österreichische Sportlerinnen unter den Top 6 machten das tolle Abschneiden des Teams perfekt. Die deutschen Skispringerinnen qualifizierten sich alle für den 2. Durchgang, hatten mit der Entscheidung aber nichts zu tun. Die Oberstdorferin Katharina Althaus kam mit einem guten 2. Sprung noch auf Platz 7. Die junge Luisa Görlich aus Lauscha wurde 11. und feierte damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis.
Es gibt kein Land, das so viele Medaillen im Rodeln geholt hat wie Deutschland. Inzwischen haben aber andere Länder aufgeholt und deutsche Siege sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Das mussten heute auch die Zuschauer in Altenberg erleben. Sven Herold berichtet.
Nicht viel zu feiern für die deutschen Rodler an diesem Weltcup-Tag in Altenberg. Nachdem es bei den Doppelsitzern am Vormittag für das Duo Eggert Bennecken nur für Platz 2 gereicht hat, ging der Sieg auch im Männerrennen nicht nach Deutschland. Der schnellste da, David Gleischer aus Österreich. Der beste Deutsche hieß Felix Loch auf Rang 3. Er hatte sich nach einem verunglückten ersten Lauf im 2. Durchgang noch von Platz 7 immerhin aufs Podium geschoben. Die übrigen Deutschen mit Max Langenhahn als 6. und Johannes Ludwig auf Rang 8 ein gutes Stück weg von der Spitze.
Aus Altenberg, Sven Herold. Anni Friesinger, Gunda Niemann-Stirnemann oder Claudia Pechstein. Klangvolle Namen der deutschen Eisschnelllaufgeschichte. Jahrelang haben sie der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft, der DESG, reihenweise Medaillen eingebracht. Diese Zeiten sind vorbei. Heute bei der EM hat es niemand aus Deutschland unter die Top 10 geschafft. Die beste deutsche Athletin war Claudia Pechstein mit Platz 12 über 3000 Meter. Und wenn die inzwischen 47 Jahre alte Pechstein die beste Athletin ist, merkt man, die DESG steckt in der Krise. Und zwar nicht nur sportlich, sondern auch personell und finanziell. Ende des vergangenen Jahres hat die Präsidentin Stefanie Teuven überraschend hingeschmissen. Und die Lage des Verbands ist desolat, beobachtet Holger Gersker bei der EM in Heerenveen.
Die deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft ist abgetaucht, rein sportlich von den Top-10-Plätzen der Ergebnislisten, aber auch was die Präsenz der Verbandsführung angeht. Nicht der Sportdirektor Matthias Kulig, ja überhaupt niemand aus der Verbandsspitze hat den kurzen Weg zu einem der Saisonhöhepunkte gefunden. Nur der Bundestrainer ist da, aber der Niederländer Erik Baumann darf sich als Angestellter der DSG nur rein sportlich äußern. Und die Sportler, die fühlen sich entweder im Stich gelassen oder verdrängen das Thema oder beides. Der deutsche 1500-Meter-Meister Stefan Emele, frisch von den Inlineskatern aufs Eis gewechselt, versucht es mit dem Ausblenden.
Also mich interessiert es jetzt am wenigsten. Das halte ich komplett weg. Mentalität, das liegt immer bei mir. Der Fokus voll auf dem Rennen. Das mit dem Verband kriegt man so das ein oder andere mit, aber für mich als Sportler ist es eigentlich vollkommen irrelevant. Da denke ich gar nicht dran.
Es sehen aber nicht alle so, vor allem nicht die Nachwuchssportler. Die 20-jährige Sprinterin Lea-Sophie Scholz gehört zu jenen, die jetzt einen Brief an einige überregionale Medien geschrieben haben. Der soll zwar im Wortlaut erst nach der Saison öffentlich werden, aber im Tenor geht es um die Zukunft ihrer Sportart und wie das Eisschnelllaufen künftig dargestellt wird.
Wir haben uns hingesetzt und wollten zeigen, dass wir Junior-Nachwuchssportler da sind, dass wir uns hinter den Erwachsenen entwickeln und dass nicht alles schlecht läuft im deutschen Eisschnelllauf, so wie es immer, genau wie es halt immer dargestellt wird.
Oder anders gesagt, die Sportler sind immer noch wichtiger und trotz der zuletzt eher mäßigen internationalen Ergebnisse auch besser als viele Funktionäre. Dass die hier in Heerenveen fehlen, will Lea-Sophie Scholz nicht thematisieren.
Also ich lasse es nicht so doll an mich ran. Jetzt außer den Brief, den wir alle zusammen verfasst haben. Aber ansonsten lasse ich das erstmal im Hintergrund sich abspielen.
Und Claudia Pechstein, die 47-Jährige, ist immer noch die Figur im deutschen Eisschnelllaufen. Ihrem Lebensgefährten Matthias Groß ist nach scharfer öffentlicher Kritik am Verband die Akkreditierung für die Saison entzogen worden. Jetzt hat er sich als Präsident beworben, um dann jenen Verband zu führen, für den er jetzt persona non grata ist. In Heerenveen war auch Matthias Groß nicht zu sehen. Und Claudia Pechstein für die deutschen Reporter trotz langen Wartens nicht zu sprechen.
Das Schweigen der Eisschnellläuferinnen. Holger Gersker über die Situation der deutschen Eisschnelllaufgemeinschaft. Ein Mann hat dann aber doch gesprochen. Rainer Erdmann. Er ist Sprecher der Initiative DESG Retten, die sich im vergangenen Jahr gegründet hat und die nach eigenen Angaben alle ein Eisschnelllauf interessierten Menschen zusammenbringen möchte. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, ob Matthias Große, der Immobilienunternehmer und der Lebensgefährte von Claudia Pechstein, der richtige Mann für die DESG ist.
Die Frage lässt sich nicht wirklich mit Ja oder Nein beantworten. Er hat auf einem unserer Treffen teilgenommen. Da hat er einen durchaus souveränen Eindruck hinterlassen. Allerdings erklärt, die Erstellung eines Konzeptes braucht viel Zeit. Die war noch nicht da. Jetzt hat er vorgestern in den Medien erklärt, dass er sich per Brief beim Präsidium mit einem Konzept beworben hat. Das kennen wir noch nicht. Das heißt, von der inhaltlichen Seite ist nach wie vor schwer zu beantworten, ob er der richtige Mann ist.
Lassen Sie uns über die persönliche Seite vielleicht sprechen. Es hat immer wieder Vorwürfe gegen Matthias Große gegeben, dass er andere einschüchtert. Zum Beispiel hat sich die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses Dagmar Freitag sogar mal schriftlich darüber beschwert. Ist es dann wirklich eine Person, die den Verband wieder zusammenbringen kann?
Die Frage ist berechtigt, weil wir auch das Feedback, wir sind jetzt seit 2 Monaten aktiv, muss ich sagen. Und ich selbst bin ein Außenstehender, der gebeten wurde, aufgrund der Erfahrung im wirtschaftlichen Bereich durch die Gründung eines eigenen mittelständischen Unternehmens hier tätig zu werden. Das Feedback, was wir bekommen haben in den 2 Monaten Arbeit, die wir jetzt getan haben, das ist wirklich sehr gespalten. Es gibt Leute, die sagen, ja, da spricht einer endlich mal die vielen Missstände an, die hier die letzten 10 Jahre und noch länger existieren. Und es gibt andere, die doch sehr persönliche Erfahrungen mit ihm gemacht haben, auf die er sehr polarisierend wirkt. Und aus dem Grund ist es sehr schwierig zu sagen, dass Matthias Große die gesamte DSG vertritt und sie vereint.
Aber braucht man nicht gerade jemanden, der tatsächlich eben nicht polarisiert, aus Ihrer Sicht?
Also wir denken, es wäre besser, wenn wir 2 Konzepte zur Auswahl unseren Mitgliedern stellen können. Erstmal grundsätzlich. Wir fänden es gut, wenn wir jemanden haben. Und Matthias Große könnte ja auch an anderer Stelle tätig werden. Nicht unbedingt als Präsident, der wirklich die Vereinigung aller im Ziel haben sollte. Wir wollen keine verlieren. Wir haben viele Strömungen, sehr viele inzwischen verbitterte Menschen, die mit den Problemen, die hier existieren, sich nicht mehr arrangieren können. Die würden wir gerne wieder zurückholen, weil wir brauchen jeden. Das heißt, die persönlichen Eigenschaften, ich habe keine direkten Erfahrungen mit Herrn Große, deswegen äußere ich mich da auch zurückhaltend, weil ich Menschen gerne selber beurteile und dazu fehlt mir der Einblick. Aber prinzipiell wäre eine von jedem akzeptierte Person zum Vorteile der DSG.
Sie haben die Missstände angesprochen. Lassen Sie uns darüber ein bisschen reden, besonders über den finanziellen Zustand der DSG. Wie schlimm steht es finanziell?
Also aus unserer Sicht ist die Situation noch schwieriger als im November, als wir uns gegründet haben. Zu dem Zeitpunkt dachten wir, das Haus DSG brennt im Dach, in der Spitze. Es gibt eine intransparente Finanzlage, die auf den Mitgliederversammlungen wirklich nicht ausreichend behandelt wurde. Es gab eine katastrophale öffentliche Berichterstattung. Das war die Motivation für uns zu starten. Jetzt sind 2 Monate ins Land gegangen. Die letzten öffentlichen Aussagen haben ja auch einen Termin für die Probleme im ordentlichen Haushalt benannt. Das heißt, es sind wirklich nur noch wenige Monate Zeit, bevor für den ordentlichen Haushalt der DSG das Geld aus ist.
Was bedeutet ordentlicher Haushalt?
Die Finanzierung in Spitzenverbänden ist auf 2 Schienen. Die hauptamtlichen Bundestrainer, die Stützpunkttrainer, die Reisen der Trainingslager für unsere Nationalmannschaft. Das sind Bundesmittel, das ist der außerordentliche Haushalt. Die Geschäftsstelle, die Organisation der Wettkämpfe, die Urkundenmedaillen, Steuerberater, also alles das, was der normale Betrieb eines Unternehmens ist, der nicht vom Bund gefördert wird. Das ist der ordentliche Haushalt. Und der muss durch Eigenmittel erwirtschaftet werden.
Und die sind jetzt bald zu Ende.
Die DKB hat früher sehr viel Geld investiert in die DSG und es ist berechtigt, dass sie dieses Engagement auch mal überdenkt. Und der Verband war nicht in der Lage, obwohl es langfristig angekündigt war, diese Deckungslücke finanziell zu schließen. Und auf Deutsch gesagt, im Frühjahr geht das Licht aus, wenn es nicht gelingt, die Finanzlücke zu schließen. Und deswegen haben wir heute entschieden, zu einem Spitzentreffen einzuladen, wo wir den DOSB als fachsportliche Aufsicht, als auch das BMI, die Spitze des BMI ist einzuladen, um gemeinsam zu prüfen, ob Sportdeutschland Interesse hat, die Sportart weiter zu fördern. Denn nur mit gemeinsamer Hilfe, wir sieben Ehrenamtlichen sind nicht in der Lage, diese Finanzlücke kurzfristig durch Dritte schließen zu können. Da muss der Staat eingreifen. Und wir wollen wirklich nochmal eine Basis finden, mit allen zusammen dieser Sportart, die eine Riesentradition hat, eine Chance für die Zukunft zu geben.
Wie wollen Sie denn den Deutschen Olympischen Sportbund und das Innenministerium davon überzeugen, Ihnen Geld zu geben, angesichts der derzeitigen Situation in der DESG?
Aus ökonomischen Gründen kann man eigentlich keinen sagen, gibt hier Geld rein. Wenn ich aber heute gesehen habe, ich war den ganzen Tag hier im Sportforum unterwegs, ich habe begeisterte 8-Jährige gesehen, die ihre ersten Schritte auf dem Eis tun. Wir haben einen Nachwuchswettkampf unserer Junioren gesehen, die ihre gesamte Jugend dem Thema geopfert haben. Und wir haben 50-, 60-jährige Masters, die zur Olympiade der Masters nach Innsbruck fahren und hier einen Vorbereitungswettkampf hatten. Wenn man das alles aufgeben will, das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage und keine kleinteilige ökonomische oder sportpolitische Frage, die man in Hinterzimmern löst. Deutschland muss sich wirklich überlegen, geht es nur noch um Medaillen? Und wenn ich die in 2 Jahren und 4 Jahren nicht erreiche, dann mache ich so einen Verband zu. Oder sehe ich den Breitensport und der DOSB ist nicht nur das, was in den Medien vorkommt, der Hochleistungssport, sondern er ist aus dem DSB und dem NOK entstanden. Und 90% des Sportes in Deutschland ist nicht Hochleistungssport. Und das sind eigentlich unsere Argumente, da nochmal ein gesellschaftliches Bewusstsein zu erzeugen, dass es sehr wohl wert ist. Und gerade bei den wenigen Wintersportdisziplinen, die wir haben in Deutschland. Und für Eislaufen wird auch der Klimawandel keine Schädigung bringen. Wir sehen gerade, was in Oberhof passiert. Man sollte die Sportarten, die große Investitionen schon hinter sich haben und die durch kleine Zuschüsse am Leben erhalten werden können und wo wir dann auch wieder eine neue Wertebasis einbringen, die sollte man prüfen, am Leben zu halten. Ich hoffe, dass diese Argumente genauso viel wert sind wie Medaillen. Und Herr Hörmann hat im Herbst mit Herrn Seehofer auch eine etwas andere Lesart ausgegeben, dass nicht mehr die Medaille zählt, sondern dass auch wieder die sportliche Betätigung, die gesundheitlichen Aspekte und der Spaß eine wichtige Komponente sind.
Sagt Rainer Erdmann, Sprecher der Initiative DESG Retten hier im Deutschlandfunk. Und ein kurzer Blick nach Trondheim. Deutschland liegt zurück im Handball-Vorrundenspiel gegen Spanien mit 26-18. 12 Minuten vor dem Ende. Das sind schon schöne Bilder gewesen aus dem Schweizer Lausanne von der Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele. Ein Stadion voller junger, fröhlicher Menschen, eine Feier zwischen Alpenhorn und Techno. Das Internationale Olympische Komitee kann solche Bilder gut gebrauchen, denn die Skandale sind nicht weniger geworden. Keine 8 Monate vor den Spielen in Tokio steht noch nicht fest, ob russische Sportlerinnen und Sportler trotz des systematischen Dopings teilnehmen dürfen oder nicht. Und dann hat es am vergangenen Wochenende noch die Enthüllung der ARD-Doping-Redaktion gegeben, dass auch im Gewichtheben systematisch gedopt wird, teils schon im Kindesalter, und dass der Präsident des Weltverbandes dieses System zu decken scheint. Genug Gesprächsstoff für das IOC-Exekutivkomitee, das sich in den vergangenen Tagen getroffen hat. Robert Kempe ist für uns vor Ort gewesen und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, wie das IOC auf die Enthüllungen reagiert hat.
Naja, man muss erst mal sagen, dass der Präsident des Weltgewichtheberverbandes, Tamás Ayán, nicht vor Ort war. Das verwundert ein wenig, weil er ist eigentlich ja langjähriges IOC-Mitglied gewesen, ist immer noch IOC-Ehrenmitglied und hatte eigentlich angekündigt, bei der Session in Lausanne vor Ort zu sein. Nun, wie ist das IOC damit umgegangen? Also der IOC-Präsident Thomas Bach hat in seiner Rede den Gewichtheberverband und die Dopingvorwürfe kurz erwähnt. Danach folgte der Vorsitzende der sogenannten unabhängigen Ethikkommission, Ban Ki-moon, der ehemalige UN-Generalsekretär, der anstatt eines Reports eigentlich eher eine Rede hielt. Da fanden die Gewichtheber eigentlich gar nicht drin statt. Irritiert war man ein wenig, dass es danach auch nicht mal Fragen der IOC-Mitglieder gab. Denn man hatte von Beobachtern schon erfahren, beziehungsweise auch von Teilnehmern der Session schon auch vernommen, dass man irritiert ist und auch ein wenig entsetzt über das, was sich da im Gewichtheberverband abgespielt haben soll. Aber Fragen gab es an Ban Ki-moon überhaupt nicht, ob die Ethikkommission nun etwas eröffnen möchte, wie man damit umgeht, ob man das für glaubwürdig hält oder nicht. Also da gab es gar keine Nachfragen. Ugo Erdener, der Vizepräsident des IOC und Vorsitzender der Medizinischen Kommission, ging dann in seiner Rede etwas näher darauf ein, auf die Dopingvorwürfe, die in der ARD-Dokumentation geäußert wurden. Und er kündigte an, dass er eine Gruppe einsetzen will, die einzelne Teilaspekte aufarbeiten soll. Aber auch als er dann mit seiner Rede schloss, gab es von Seiten der IOC-Mitglieder keine Nachfragen und das lässt natürlich dann auch ein wenig darauf schließen, wie ernst es das IOC mit der Aufarbeitung generell nimmt.
also dort eher aussitzen als wirkliches Agieren. Auch in dieser Woche wurde Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, als neues IOC-Mitglied gewählt. Was bringt ihm diese Position?
Na gut, es ist jetzt 4 Jahre, nachdem er Präsident der FIFA wurde. Man muss wissen, auch Sepp Blatter, der Vorgänger von Gianni Infantino als FIFA-Präsident, war auch IOC-Mitglied. Und es ist so gewesen, dass von den 79 stimmberechtigten IOC-Mitgliedern nur 63 für Infantino stimmten, also 13 stimmten gegen ihn, was schon eine relativ hohe Zahl ist für jemanden, der neu ins IOC kommt. Und auch wenn es sicherlich in der Öffentlichkeit eine geringe Rolle spielt, ob der FIFA-Präsident nun IOC-Mitglied ist oder nicht, ist so eine Mitgliedschaft, ich sag mal, in der Kaste der Sportfunktionäre schon eine Art Statussymbol. Und sie wird auch Infantinos Position in der FIFA weiter stärken. Er hat an Einfluss gewonnen und er wird wohl diese Mitgliedschaft auch als Bestätigung seines Wirkens im Fußball-Weltverband auffassen. Inwieweit er seine Mitgliedschaft allerdings einsetzt, um etwas zu bewirken, das muss man abwarten. Er hat ja neulich verkündet, den Frauenfußball zu stärken. Er will ja die WM erweitern und denkbar wäre auf Sicht also auch eine Vergrößerung des Frauenfußballturniers bei Olympia. Aber das muss man erstmal abwarten, inwieweit er sich da im IOC einbringt.
Was bedeutet diese Wahl denn generell für das Verhältnis zwischen IOC und FIFA, das ja in der Vergangenheit aufgrund der Größe und der Machtansprüche der beiden Verbände oder der beiden Organisationen jetzt ja nicht immer das Beste war?
Ja, absolut. Und das verwundert auch schon ein wenig. Das IOC, speziell auch der IOC-Präsident Thomas Bach, hatte ja, wenn man sich erinnert, nach den Skandalen und Verhaftungen der FIFA 2015 immer wieder versucht, die FIFA auf Distanz zu halten, hatte den Verband auch öffentlich immer wieder kritisiert, auch wegen der steigenden Kritik und Ablehnung von großen Teilen der Öffentlichkeit an großen Sportverbänden. Man erinnert sich zum Beispiel an die gescheiterte Hamburger Olympia-Bewerbung 2015 und auch den Zorn von DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Damals wurde die FIFA als Hauptschuldiger für das verlorene Referendum in der Hansestadt ausgemacht. Aber nun eben 4 Jahre nach Infantinos Intronisierung in der FIFA scheint davon nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Und für Infantino ist die IOC-Mitgliedschaft, wie gesagt, zuallererst Bestätigung für das, was er seit längerer Zeit behauptet, nämlich dass die Krise in der FIFA vorbei sei. Diesem Anspruch oder diesem Ausspruch Infantino folgt mit der Wahl am Freitag nun auch das IOC, anders kann man das nicht werten. Und schaut man auf das aber, was generell im Weltsport los ist, nehmen wir also die internationalen Ermittlungen von Strafverfolgern gegen IOC-Mitglieder oder auch die Vergaben von Olympischen Spielen, kann man auch auf den Gedanken kommen, dass Infantino und das Internationale Olympische Komitee ganz gut zusammenpassen.
Einschätzungen waren das von Robert Kempe. Das IOC hat in dieser Woche noch etwas anderes entschieden. Bei den Spielen in Tokio sollen Athletinnen und Athleten nicht politisch protestieren dürfen. Banner, politische Handgesten, auch das Hinknien, wie es Footballspieler Colin Kaepernick kultiviert hat, alles nicht erlaubt. Ist das in Zeiten mit großen politischen Fragen das richtige Signal, was da vom IOC ausgeht? Diese Frage habe ich vor der Sendung Johannes Herber gestellt, dem Geschäftsführer der unabhängigen Athletengemeinschaft Athleten Deutschland.
Wir finden, dass es eigentlich nicht das richtige Signal ist im Moment, weil wir sehen eigentlich weltweit, dass Athletinnen und Athleten bereit sind, deutlicher Stellung zu beziehen zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Und wir glauben, dass sie da tatsächlich auch Menschen inspirieren können und einen gesellschaftlichen Wandel anstoßen können. Deshalb ist es für uns nicht ganz nachvollziehbar, warum man diese Athleten dann einschränken sollte in ihrer Freiheit, das zu tun. Ich glaube nicht, dass die Angst oder die Bedenken gerechtfertigt sind, dass das spalten könnte. Das ist ja die Begründung des IOC. Die Athleten könnten durch ihren Prozess ein spaltender Faktor sein. Das sehen wir eigentlich nicht, denn man sieht in der Vergangenheit, dass wenn Athleten und Athletinnen protestiert haben, dass sie das meistens auf eine sehr respektvolle und friedliche Art und Weise getan haben. Und wir glauben, dass man anstatt diese Proteste von vornherein zu verbieten, auch Regeln aufstellen könnte, die definieren, wie ein respektvoller und friedlicher Protest auszusehen hat.
Aber wie bestimmt man, was guter Protest ist und was weniger guter Protest ist aus Sicht von Athletinnen und Athleten?
Erstmal muss ich sagen, das war jetzt nicht meine Erwartung, dass die Guidelines die Regel ändern würden. Also das war schon von vornherein klar, es ist angekündigt, es kommen Guidelines, aber es war nicht die Erwartung, dass die Guidelines tatsächlich diese Regel in irgendeiner Form lockern würden. Gleichzeitig glauben wir schon, dass es Protest geben kann für wichtige gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel den Umweltschutz oder die Geschlechtergerechtigkeit, andere soziale Ungerechtigkeiten, auf die Athletinnen und Athleten durch Protest hinweisen können, von denen wir glauben, es wäre ein tolles Signal, wenn Athletinnen und Athleten auf der Welt zeigen, wir können respektvoll und friedlich demonstrieren, Wir können respektvoll und friedlich unsere Meinung austauschen. Was könnte es für ein stärkeres Signal an die Welt geben, wenn Athletinnen und Athleten, die ohnehin ja Vorbilder sind, schon allein durch ihre sportlichen Leistungen eine sehr, sehr große Strahlkraft und Reichweite entwickeln, wenn die sich dann auch noch für gesellschaftliche Themen stark machen?
Jetzt ist es trotzdem so, dass das IOC das kategorisch ablehnt, obwohl das IOC auch in der Richtlinie schreibt, man unterstütze die Meinungsfreiheit vollumfänglich. Wie erklären Sie sich, dass das IOC das so kategorisch ablehnt?
Ja, das Argument des IOCs ist ja, dass die Teilnehmer, die zu den Olympischen Spielen kommen, bringen ihre verschiedenen Lebensstile mit, ihre verschiedenen kulturellen Hintergründe, ihre verschiedenen Werte. Und das IOC sieht eine Gefahr darin, dass die Einheit, die sich ja wünscht, zu schaffen durch diese Spiele, dass sie zerstört wird, wenn Athletinnen und Athleten anfangen, eben politische Botschaften zu senden.
Und diese Gefahr sehen Sie nicht?
Nein, ich glaube, das ist ein Argument, das kann man nicht vom Tisch wischen. Also ich glaube, das ist schon ein Argument, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ich glaube, da gibt es nicht schwarz oder weiß, da gibt es aber Grauzonen dazwischen. Und ich glaube, man muss nicht alles erlauben, aber es gibt ja auch in anderen Gesellschaftsbereichen eine Debatte über Meinungsfreiheit und was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden. Und ich finde, man darf diese Debatte auch im Sport führen. Also wir dürfen uns schon darüber unterhalten, wie kann denn ein Protest aussehen, der eben nicht zum Hass anstiftet, der nicht Völkermord leugnet, der nicht den Ruf oder die Rechte anderer verletzt und der eben positive Signale sendet und auch positive Veränderungen anstoßen kann.
Jetzt hat Kirsty Coventry, die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, gesagt, wir wollten Klarheit und das IOC wollte Klarheit und deswegen gibt es jetzt diese Richtlinien. Ist das die Klarheit, die Athletinnen und Athleten jetzt wirklich brauchten und jetzt auch bekommen haben?
Ich glaube eigentlich nicht, dass diese Guidelines nun für viel größere Klarheit sorgen. Also ich glaube, man konnte vorher schon aus der Regel ablesen, was man tun durfte und auch aus den Statements und den Entscheidungen zu Athletinnen und Athleten, die demonstriert haben. Da gab es in jüngster Vergangenheit Beispiele aus Amerika, wo Athleten gekniet haben während der Hymne und diese dann verwarnt worden sind. Also da konnte man schon ablesen, was man tun darf und was man nicht tun darf. Insofern sehe ich da eigentlich keine größere Klarheit. Ich glaube nur, dass sich das in das Gesamtnarrativ des IOC im Moment gut einfügen lässt. Denn Thomas Bach hat ja jetzt zum wiederholten Male betont, auch in seiner Neujahrsansprache, dass die Spiele politisch neutral bleiben sollen und dass er sich jegliche politische Einmischung da verbietet. Und das ist natürlich problematisch, weil diese politische Einmischung ja de facto existiert. Es gibt schon eine Verquickung zwischen Sport und Politik in vielen Ländern. Und dann ist es fragwürdig, dass man den Athleten auf der anderen Seite wiederum ein politisches Engagement komplett verbietet.
Was raten Sie denn deutschen Athletinnen und Athleten, die jetzt nach Tokio fahren zu den Olympischen Spielen? Wie sollen sie mit dieser Richtlinie umgehen?
Zuerst muss ich sagen, dass ich auch deswegen glaube, man könnte diese Regel lockern, weil ich nicht mal glaube, dass es Athleten gibt, die tatsächlich bestrebt sind, auf dem Podium oder während der Wettkämpfe so eine politische Meinungsäußerung zu tätigen. Ich würde aber, wenn mich ein Athlet jetzt fragt, was sollen sie tun, dann würde ich an seiner Stelle, ja, ich würde mir tatsächlich überlegen, wie viel ist es ihm wert, diese Botschaft zu senden. Aber in erster Linie sind die Athleten ja bei den Olympischen Spielen, um sich tatsächlich auf ihren Sport zu konzentrieren und um da einer Strafe zu entgehen. Ja, es ist tatsächlich eine Abwägung im Einzelfall, wie weit sie gehen wollen in der Sache und wie viel ihnen diese Sache, für die sie eintreten wollen, wert ist.
Sagt Johannes Herber von der Athletengemeinschaft Athleten Deutschland. Real Madrid gegen Atletico Madrid. So lautet das klangvolle Finale des spanischen Supercups. Das könnte ein richtig stimmungsvolles Madrider Derby werden, wenn es nicht in Saudi-Arabien stattfinden würde. Tut es aber. Und das sorgt für viel Kritik. Nicht nur, weil kaum mehr als 1300 Fans aus Spanien ihre Teams unterstützen werden. Es geht vor allem um Menschenrechte, wie Oliver Neuroth aus Madrid berichtet.
Elf Frauen stehen am vergangenen Mittwoch vor der Botschaft von Saudi-Arabien in Madrid. Sie ziehen sich knallgelbe Fußballtrikots an. Alle haben dieselbe Rückennummer, die 600. Die Frauen sind Mitglieder von Amnesty International. Und die 600 ist die Zahl der Tage, die eine saudi-arabische Frau schon im Gefängnis sitzt. Luhain Al-Hatoul. Sie hatte sich für mehr Frauenrechte in dem autoritär geführten Land stark gemacht. Eva Suarez Llanos von Amnesty Spanien. Kein Sportereignis kann die Verletzung der Menschenrechte in diesem Land überdecken. Gut, Frauen dürfen sich nun ohne Erlaubnis ihrer Männer die Spiele des Supercups im Stadion anschauen. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Saudi-Arabien muss mehr tun und seine Versprechen erfüllen, nämlich für Gleichheit zwischen Frauen und Männern sorgen. Nicht nur Menschenrechtsaktivisten kritisieren, dass das Turnier an Saudi-Arabien vergeben wurde. Die wohl berühmteste Fußballfrauen-Nationalspielerin Spaniens, Vero Boquete, nennt das Land einen Unterdrückerstaat. Er müsse bestraft und nicht belohnt werden mit einer solchen Sportveranstaltung. Kein negatives Wort dagegen von der spanischen Regierung. Ministerpräsident Sanchez sagte vor kurzem, dass er keine Meinung zu dem Thema habe und sowieso mehr Basketballer als Fußballer sei. Juan Castro, Reporter der Sportzeitung Marca, wundert das überhaupt nicht. So gut wie jede Regierung Spaniens hat schon Geschäfte mit Saudi-Arabien gemacht. Waffenhandel, ein spanischer Hochgeschwindigkeitszug wurde dort gebaut. Man will deshalb keinen Streit mit dem Land riskieren, denn der Supercup ist ein weiteres Geschäft. Ein Geschäft mit dem Fußball, das der Journalist kritisch sieht. 120 Millionen Euro soll der spanische Fußballverband für diesen und die nächsten beiden Supercups kassieren. Alle werden in Saudi-Arabien ausgerichtet. Wenn sie in Deutschland oder in Frankreich das Turnier spielen würden, würde es auch Kritik hageln. Es ist einfach ein Fehler, eine spanische Sportveranstaltung ins Ausland zu verlegen. Die eigentlichen Fans können sie so nicht genießen. Das Turnier hat jetzt einfach etwas Künstliches, nur um Geld zu machen. Verbandschef Luis Rubiales gibt zu, dass für ihn das Geschäft eine Rolle spielt. Aber für Saudi-Arabien als Austragungsort spreche auch, dass die Zeitverschiebung zu Spanien nur 2 Stunden betrage, das stresse die Spieler nicht allzu sehr. Außerdem verkauft Rubiales diesen Supercup als Mission. Das Turnier solle Saudi-Arabien transformieren. Wir haben eine Reihe sozialer Abkommen unterzeichnet. Das ist ein ambitionierter Plan, den wir zusammen mit dem saudischen Fußballverein starten. Die Idee ist zum Beispiel ein Frauenfußballwettbewerb in Saudi-Arabien, in den wir uns aktiv einbringen. Rubiales hat den Supercup daher umgetitelt. Er heißt jetzt offiziell Cup der Gleichheit. Gemeint ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Auch wenn sich das nach mehr als reinem Fußballgeschäft anhört, die Skepsis in Spanien bleibt. Der staatliche Fernsehsender TVE will die Spiele nicht übertragen, aus politischen Gründen, wie es heißt. Einige private Sender haben sich dieser Haltung angeschlossen. Die saudische Botschaft kritisiert diesen Schritt, der spanische Fußballverband ebenso. Sportreporter Juan Castro spricht von einem seltsamen Supercup in diesem Jahr. Auch die Stimmung sei schlecht. Er ist sich sicher, dass die Fans von Real Madrid einen Sieg ihres Clubs zur Abwechslung nicht feiern würden. An dem Ort, an dem sie eigentlich jeden Titel laut bejubeln. Am Cibeles-Brunnen in Madrid.
Oliver Neuroth war das aus Madrid über das spanische Supercup-Finale. 33-24 steht es inzwischen zwischen Spanien und Deutschland. Wir blenden uns ein in die Schlussphase, die letzte Minute mit Daniel Neuhaus.
25-33 aus deutscher Sicht. Die letzte Minute, sie wird jetzt durchlaufen. Die Fehler, die die deutsche Mannschaft gemacht hat, sie waren vorher bekannt. Das war genau das, was der Bundestrainer nicht sehen wollte. Er hat Mut gefordert, er hat Entschlossenheit gefordert. Und was macht sein Team? Es zaudert im Angriff, es überlegt zu lange, es wirft dann mit zittriger Hand dahin, wo die Spanier stehen, wo Deutsche nicht stehen, immer wieder Pässe ins Leere. Und das darfst du dir nicht erlauben gegen eine der besten Defensivmannschaften in der Handballwelt. Denn darauf ist diese Mannschaft von Jordi Ribera ganz genau ausgerichtet. Sie will diese Bälle provozieren. Sie holt sich dann die Bälle, die Tempo-Gegenstöße und immer wieder gab es leichte Tore. Das war ein Abend zum Vergessen, auch für die beiden deutschen Torhüter. Johannes Bitter steht mittlerweile wieder im Kasten. Andy Wolf hat nur einen einzigen Ball gehalten. Jetzt kommt Pekeler nochmal. 26-33 mit der Schlusssirene vor den 6.500 Zuschauern in Trondheim. Also die Spanier feiern, die Torhüter hatten einen Abend zum Vergessen. Die Abwehr stand vor zu vielen Problemen, die ihnen die Offensive eingebrockt hat durch unsauberes Spiel. Das konnte nicht gut gehen gegen eine so stabile spanische Mannschaft. Und deshalb gab es eine auch in dieser Höhe wirklich verdiente Niederlage. Die Deutschen sind zurück auf dem Boden der Tatsachen. Sie verlieren mit 26-33 gegen Spanien. Auch wenn es so klingt in dieser Reportage, es ist natürlich noch nicht alles vorbei. Das ist alles noch zu reparieren, aber nicht mit einer Leistung wie dieser hier in Trondheim. Die deutsche Mannschaft muss sich gehörig steigern. Es warten Aufgaben, die mindestens genauso schwer sind. Zum Beispiel ein Spiel in der Hauptrunde gegen Kroatien. für die sich das deutsche Team aber auch erstmal qualifizieren muss mit einem Spiel gegen die Letten. Die Spanier haben ein Ausrufezeichen gesetzt. Und
live aus Trondheim, Daniel Neuhaus von der deutlichen Niederlage der Deutschen gegen Spanien im zweiten Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft. Ein Kreuzbandriss ist eine der schlimmsten Verletzungen, die man als Sportlerin oder Sportler erleiden kann, egal ob im Profibereich oder als Hobby. Grund genug, mal etwas mehr darüber zu erfahren, welche Faktoren dazu führen, dass sie reißen. Deswegen habe ich mich mit dem Sportmediziner Erik Schiffner von der Uniklinik Düsseldorf getroffen und ihm am Anfang erstmal gefragt, was sind das überhaupt, diese Kreuzbänder?
Ja, die Kreuzbänder sind anatomische Strukturen, die eigentlich den Oberschenkel mit dem Unterschenkel verbinden im Knie, die kreuzen im Knie. Es gibt ein vorderes und ein hinteres Kreuzband. Und die eigentliche Aufgabe ist, das Knie zu stabilisieren, dass quasi der Unterschenkel nicht gegen den Oberschenkel nach vorn rutscht und auch bei Seitbewegungen wegknickt. Das ist eigentlich die eigentliche Aufgabe der Kreuzbänder.
Und warum reißen die dann so oft?
Ja, das ist die Frage, die sich viele Spezialisten stellen. Die richtige Antwort gibt es nicht. Also man weiß die Ursachen so ein bisschen, aber man weiß so die genaue Ursache noch nicht so ganz so. Es gibt so Landungsmechanismen bei gewissen Sportarten wie Fußball, Handball, wo man mit gewissen Bewegungen aufkommt. Dann natürlich Müdigkeit, die Muskulatur, die das Knie stabilisiert. Wenn die müde ist, am Ende des Spiels oder auch nach langen Trainingslagern besteht natürlich die Gefahr, dass sie im Kreuzband eher reißt.
Das heißt, Überlastung kann tatsächlich
Überlastung, ein Faktor sein. Genau. Überlastung kann eine Ursache eines Kreuzbandrisses sein, weil das Knie nicht nur durch die Kreuzbänder, wie erwähnt, stabilisiert wird, sondern auch durch die umliegende Muskulatur. Und wenn die müde ist, kommt eine gewaltige Kraft auf die Kreuzbänder bei gewissen Bewegungen und gewissen Drehmomenten und dann reißen die. Also Überlastung kann eine Ursache sein.
Welche weiteren Risikofaktoren gibt es?
Geschlecht, das weiß man. Also man weiß, dass Frauen häufiger Kreuzbänder bekommen als Männer. Das hängt damit zusammen, das weiß man, dass Frauen häufig von Geburt an auch so ein X-Bein haben. Und diese X-Bein-Fehlstellung ist eine Ursache bei Landung, gerade nach Sprüngen, dass man nach innen wegknickt, eine Ursache für Kreuzbandrisse. Also Geschlecht ist eins.
Gibt es noch ein weiteres?
Im Fußballsport selber weiß man, haben wir uns angeguckt, dass es zum Beispiel alleine Wettkampf und Training Unterschied gibt. Also sprich, im Wettkampf passieren deutlich mehr Kreuzbandrisse. Im Fußball gibt es Arbeiten, die sagen, bis zu 20-fach erhöhtes Risiko im Wettkampf, im Spiel, im Gegensatz zum Training. Ja. Und es gibt dann noch die Möglichkeit, natürlich auch die gewisse Jahreszeitabhängigkeit, dass man weiß, so in der Saisonvorbereitung oder Winterpause, Januar, Februar, sind die Anzahl oder die Häufigkeiten der Kreuzbandrisse höher als jetzt während der laufenden Saison. Man denkt immer, Sportler haben dann am Ende der Saison hohe Belastungen. Gerade da gibt es komischerweise weniger Kreuzbandrisse als in so Saisonvorbereitungen.
Weil da die Belastung einfach die Trainingsintensität.
Genau, da ist die Trainingsintensität relativ hoch. Die Leute sind trainiert und fit und kommen nicht so aus der Kalten. Mhm. Das ist im Profibereich auch sehr typisch und häufig.
Wie häufig kommen denn Kreuzbandrisse im Profibereich vor, beim Fußball jetzt zum Beispiel?
Also im Profifußball haben wir uns das mal angeschaut. Es sind so pro Saison im Durchschnitt 10 vordere Kreuzbandrisse. Das klingt wenig, ist aber für den entsprechenden Verein, wenn es ein wichtiger Spieler ist, relativ viel. Und es ist ungefähr, wenn man es runterrechnet, statistisch schon 0,4 bis 0,5 Kreuzbandrisse pro Team, pro Saison. Aber wenn man es natürlich hochrechnet, ist es dann jede zweite Saison ein Spieler, der aufgrund eines Kreuzbandrisses mal ausfällt. Was dann, wie gesagt, wenn es ein Schlüsselspieler ist, schon finanzielle und auch tabellarische Einbußen haben kann.
Und die Genesung dauert dann, sind das immer die 6 Monate, die dann sofort anvisiert sind?
Das ist natürlich das große, große Thema. Sprichwort auch Sami Khedira und so Leute, die das in 6 Monaten geschafft haben. Per se sind das Ausnahmen. Also per se, wir haben es untersucht wissenschaftlich, sind das schon zwischen 7,5 und 8 Monaten, bis der Spieler eigentlich wieder return to play. Sprich, wir sprechen hier von Teilnahme am kompletten Mannschaftstraining. Sind das 7,5 Monate bis 8 Monate.
Was braucht so lange bei dieser
Die Erholung? Heilung an sich, das Kreuzband muss einheilen und natürlich die muskuläre Stabilisierung des Kreuzbandes. Das ist, wenn wir reden jetzt hier vom Profibereich, bei einem Amateursportler oder bei einem Arzt wie mir, der jetzt nicht so hohe Belastung hat, gehe ich natürlich viel eher in den Beruf. Aber die Belastung des Kreuzbandes für so einen Profisportler oder Profifußballer ist deutlich, deutlich erhöhter und das muss einfach stabiler sein. Weil, man weiß auch, es eine hohe Re-Rupturrate gibt zwischen...
Das heißt, nochmal reißen.
Nochmal reißen, genau. Und man weiß, dass man so zwischen 15-19% im Profifußball hat, wo das Knie, dasselbe Knie wieder re-rupturiert im Verlauf der Karriere eines Sportlers. Also das weiß man. Und deswegen ist es eigentlich die Reha schon wichtig.
Jetzt gab es Ende des letzten Jahres einen Fall. Ishak Belfodil von der TSG Hoffenheim hat dem Verein vorgeworfen, dass er trotz eines Kreuzband- und Meniskusrisses weitergespielt hat in der Bundesliga. Jetzt wissen wir beide nicht, was da genau vorgefallen ist. Der Verein bestreitet, dass da schlecht behandelt wurde. Ist es denn prinzipiell möglich, mit einem Kreuzbandriss noch Bundesliga-Fußball zu spielen?
Wenn wir von einem isolierten Kreuzbandriss reden, gibt es Spieler, meiner Erfahrung und meines Wissens auch, die das getan haben. Ganz bekannter ist unser Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der ohne vorderes Kreuzband gespielt hat. Zu einer Zeit, der hat den isolierten Kreuzbandriss, zu einer Zeit, wo die Belastung garantiert oder die Intensität nicht so ist wie heute. Aber prinzipiell in der heutigen Belastung mit den Laufwegen, den Sprints, ist es eigentlich eher fast, also kann ich mir nicht vorstellen, dass der Spieler noch spielen konnte mit so einem kaputten Knie, mit Meniskus und Kreuzbandriss. Aber wie gesagt, ich stecke da zu wenig drin. Es wird ja auch nicht berichtet, ob es eine Teilruptur war, also ein Teilriss des Kreuzbandes oder nur ein Teilriss des Meniskus. Da stecken wir zu wenig drin. Also ich denke, bei einem kompletten Riss des Kreuzbandes wird es schwierig, unter den Belastungen heutzutage Hochleistungsfußball zu spielen.
Wie kann man Kreuzbandrisse denn vorbeugen? Also Sie haben gerade eben schon so ein paar Risikofaktoren genannt. Ob ich jetzt Mann oder Frau bin, da kann ich wenig dran machen. Aber woran kann ich arbeiten als Sportlerin oder Sportler?
Prinzipiell unterscheiden wir da in der Sportmedizin so ein bisschen extrinsische Faktoren wie Boden und Schuhwerk im Fußball und intrinsische Faktoren, einfach anatomische Gegebenheiten, X-Bein, die das Ganze begünstigen. Vorbeugen kann man natürlich sagen, extrinsische Faktoren, so ein bisschen auf stabiles Schuhwerk achten und intrinsische Faktoren.
Wie ist es mit der Stollenlänge? Weil also hin und wieder passiert das ja, dass sich die Stollen im Boden verhaken und das passiert natürlich gerade bei längeren Stollen. Gibt es da Untersuchungen, wie das Einfluss hat?
Ja, aber das Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass diese Stollenlänge eigentlich keinen Einfluss hat. Man hat das jahrelang gedacht, diese Stegstollen, diese langen Stegstollen würden das Ganze ja begünstigen, weil man hängen bleibt, aber es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass es so ist. Also das absolut nicht. Das ist ein kompletter Irrglaube. Also die Schuhe spielen aktuell keine Rolle oder nehmen keinen Einfluss auf
die Stollenlänge,
oder Stollenlänge auf die Kreuzbandrisshäufigkeit.
Gibt es im Moment Entwicklungen, wo Sie sagen, es ist absehbar, dass diese Heilungszeit von bis zu 8 Monaten normalerweise kürzer wird, einfach weil die OP besser wird oder weil es Möglichkeiten gibt, das Kreuzband synthetisch besser zu ersetzen? Gibt es da Möglichkeiten oder wird es auf absehbare Zeit bei diesen langen Ausfallzeiten bleiben?
Es gab viele Versuche, das Kreuzband in gewissen zu ersetzen, aber aktuell wird es, denke ich, dabei bleiben, weil sowohl der Profisportler als auch dem Amateursportler eigentlich einmal dieselben Operationen zustehen. Wir machen das Ganze mit einer Schlüssellochtechnik und ersetzen das Kreuzband mit Sehnen vom Menschen, eigene Sehnen. Und es wird, glaube ich, die Zeit nicht viel kürzer werden, weil das Kreuzband immer noch heilen muss. Wir sind immer noch Menschen und es muss sowohl beim Profisportler als auch beim Amateursportler immer noch heilen. Und die Zeit müssen wir uns geben.
Sagt der Sportmediziner Erik Schiffner zu den Kreuzbandrissen. Die deutschen Volleyballmänner haben gestern ihre Chance verpasst, zu den Olympischen Spielen in Tokio zu fahren. Sie haben ihr Finale des Qualifikationsturniers verloren. Die deutschen Damen haben morgen die Chance, es besser zu machen. Im Halbfinale gewinnen sie glatt gegen die Niederlande. Tobias Blank.
Es war der 4. Sieg im 4. Spiel und jetzt ist das Olympiaticket zum Greifen nah für Deutschlands Volleyballerinnen. Vor 6.000 Zuschauern in Apeldoorn erwiesen sich die deutschen Frauen als Partyvernichter, gewannen mit 3:0 überraschend deutlich gegen den Turnierfavoriten aus den Niederlanden. Großen Anteil daran hatte die beste Abwehrspielerin des Turniers, Jennifer Gertis.
Wir hatten so Bock, wir waren heiß wie Frittenfett, wir wollten das hier unbedingt und wir haben auch in der Vorbereitung gesehen, dass wir hier wirklich eine Chance haben. Wir haben ja gesagt, es ist do or die, für uns ist es nur noch wir können hier nur gewinnen und das haben wir heute 1A gemacht.
Jetzt fehlt den deutschen Volleyballerinnen noch ein Sieg, um das Olympiaticket in der Tasche zu haben. Der Endspielgegner wird erst am Abend in der Partie zwischen Türkei und Polen ermittelt.
Aus Apeldoorn war das Tobias Blank. Und das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Die Stimmen zur deutlichen Niederlage der deutschen Handballer bei der EM gegen Spanien. Dann nachher um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.